wollen wir uns in diesem Monat, Februar, in den Gottesdiensten, die wir jetzt haben, mit einem neuen Thema beschäftigen. Das sind so drei Einheiten, die das beinhalten wird. Und zwar wollen wir uns auf das konzentrieren, was so auch im Mittelpunkt des Dienstes von Jesus gestanden hat. Als Jesus seinen Dienst angefangen hat, da hat er gleich damit angefangen, dass er seine Jünger um sich gesammelt hat. Er hat sich taufen lassen von Johannes dem Täufer und dann ist er gegangen und gleich am nächsten Tag hat er die ersten zwei Jünger um sich gesammelt. Sie wurden seine Jünger genannt, seine Nachfolger waren das seine Schüler. Und diese Jünger haben dann Jesus während seines ganzen Dienstes begleitet. Sie haben ihn begleitet bis in die dunkelsten Stunden seines Lebens hinein. Und dann am Ende seines Dienstes, kurz bevor Jesus zum Vater zurückgekehrt ist, bevor er in den Himmel zurückgegangen ist, hat sich der Kreis geschlossen, der ihn eben begleitet hat von Anfang des Dienstes. Denn als er seine Jünger verlassen hat, hat er ihnen noch einen Auftrag mit auf den Weg gegeben. Ich denke, die meisten kennen ihn. Dort sagte dann in Matthäus 28, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das ist nicht mit Zwang, das ist nicht mit Gewalt, sondern das ist eine Einladung dazu, an die Menschen auszusprechen, hey, du darfst Jesus nachfolgen. Du darfst dich auf den Weg mit Jesus machen. Aber schon alleine dieser kleine Einstieg macht deutlich, dass das Thema Jüngerschaft und das Thema Jesus nachfolgen, das sind keine Randthemen, sondern das ist ein zentraler Bestandteil des Dienstes von Jesus. Das ist das, was sein Leben hier ganz maßgeblich ausgemacht hat. Er war mit Menschen unterwegs, die sich aufgemacht haben, um Jesus nachzufolgen. Und wir wollen uns deshalb in diesem Monat mit dem Thema Jüngerschaft und Nachfolge beschäftigen. Folge mir nach. Das ist das, was Jesus uns zuruft. Folge mir nach. Und wir wollen uns anschauen, was das eigentlich bedeutet. Wir wollen uns heute anschauen, wie man ein Jünger wird. Was es überhaupt bedeutet oder wie das passiert, dass man ein Jünger, ein Nachfolger von Jesus wird. Und später wollen wir uns dann auch damit beschäftigen, wie man als Jünger lebt und welchen Auftrag wir als Jünger eigentlich haben. Lass mich noch ein kurzes Gebet sprechen, dass wir jetzt einfach auch uns wirklich ganz tief darauf einlassen können, alles andere ausblenden können, was um uns herum ist, um Gott auch wirklich reden zu lassen. Jesus, und so siehst du, das Wetter macht nicht ganz mit, die Technik macht nicht ganz mit, manches spielt nicht so mit, wie wir das gerne hätten, aber du bist da. Und du machst das, so wie das auch richtig ist. Du redest zu uns. Du möchtest uns etwas deutlich machen, du möchtest in unser Leben hineinsprechen. Und ich lade dich dazu ein, dass du das jetzt tust und dass du dein Wort dazu gebrauchst, dass uns vielleicht etwas neu bewusst wird, was vielleicht schon immer vor Augen war oder was vielleicht ganz neu für uns ist, aber dass uns das auch in unserem Herzen bewegt und dass uns das in unserem Leben verändert. Darum bitte ich dich und ich lade dich dazu ein, Gott, dass du hier wirklich auch den Mittelpunkt einnimmst. Amen. Das Thema heute möchte ich unter diesen Leitsatz stellen. Das ist das, worum es geht, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wird man ein Jünger von Jesus? Jünger werden von Jesus in die Nachfolge gerufen. Das ist das, worum es geht. Jünger werden von Jesus in die Nachfolge gerufen. Das macht einen Menschen zu einem Jünger von Jesus, dass Jesus ihn einlädt, ihm hinterherzugehen und ihm nachzufolgen. Und ich möchte anfangen mit einigen Zitaten, die ich mitgebracht habe zu diesem Thema. Ich habe mal was rausgesucht und ich möchte sie auf euch erstmal ein bisschen wirken lassen. Da geht es um die Frage, was ist Jüngerschaft? Was bedeutet das? Was ist ein Jünger? Was ist Jüngerschaft? Ein Jünger ist eine Person, die lernt, das Leben ihres Lehrers zu leben. Also nochmal, ein Jünger ist eine Person, die lernt, das Leben ihres Lehrers zu leben. Da geht es also nicht nur darum, dass man was hört, dass man was im Kopf versteht, sondern da geht es darum, dass man sich den Lehrer selbst zum Vorbild nimmt. Ein Jünger ist eine Person, die lernt, das Leben ihres Lehrers zu leben. Oder? Unser Herr hatte nur einen Wunsch, und zwar den Willen seines Vaters zu tun. Diesen Wunsch zu teilen ist charakteristisch für einen Jünger. Unser Herr hatte nur einen Wunsch, und zwar den Willen seines Vaters zu tun. Und wenn du auch diesen Wunsch teilst, Gottes Willen in deinem Leben umzusetzen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du ein Jünger von Jesus bist. Ganz eng verbunden mit dem vorigen Zitat, weil du das Leben deines Lehrers lebst, weil du genau den Wunsch teilst, den auch Jesus in seinem Leben hatte. Jetzt kommt noch mal was Herausforderndes von Billy Graham. Die Errettung ist kostenlos, aber Jüngerschaft kostet alles, was wir haben. Die Errettung ist kostenlos, aber Jüngerschaft kostet alles, was wir haben. Die Errettung ist etwas, was uns geschenkt wird. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Das ist etwas, was jeder einfach so in Anspruch nehmen kann, indem er einfach nur sagt, ja, ich glaube daran. Aber wenn wir uns dann auf den Weg der Jüngerschaft machen, meint Billy Graham, und da hat er recht, dann kostet das uns alles in unserem Leben. Weil wir dann unsere eigenen Pläne und Gedanken, alles, was wir in unserem Leben haben, Gott unterordnen. Und von ihm her bestimmen lassen, was davon gut und richtig ist, und von ihm her bestimmen lassen, was nicht gut und nicht richtig ist. Und weil es uns auch im Umgang mit anderen Menschen viel kosten wird. Und da müssen wir nur in die Welt hinausschauen. Gese hat das auch erwähnt, mit den Christen, die verfolgt werden. Die kostet das auch, alles, weil sie an Jesus festhalten und ihm treu nachfolgen. Und dass das stimmt, das möchte ich auch deutlich machen mit einem Zitat von Jesus selbst. Da sagt er etwas unglaublich Hartes. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Wörtlich hassen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja, sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Errettung ist kostenlos, aber Jüngerschaft kostet alles. Wie sieht's bei dir aus? Das wäre so das Erste, was wir schon hier als Frage für uns mitnehmen können. Wie wirkt das auf dich? Was löst das in dir aus? Sagst du, nee, das will ich nicht? Oder sagst du doch, egal, was das kostet, das soll mein Weg sein. Deshalb wollen wir uns damit beschäftigen, um deutlich zu machen, was dahinter steht, weil das so wichtig ist. Und wenn wir uns fragen, was bedeutet Jüngerschaft, dann müssen wir auch gucken, das ist kein Konzept, das Jesus eingeführt hat. Das ist nichts Neues, was Jesus erfunden hat. Das gab es nicht nur bei ihm, das gab es auch schon zum Beispiel im Alten Testament. Ein Beispiel dafür ist der Prophet Elia und sein Nachfolger Elisa. Elia hat ihm den Mantel zugeworfen, dem Elisa, und gesagt, folge mir nach. Und der Elisa ist ihm nachgefolgt, hat alles miterlebt, was Elia erlebt hat, all die Wunder Gottes im Leben von Elia, und hat dann die Aufgabe von Elia übernommen, als Elia in den Himmel aufgestiegen ist. Das heißt, das ist nichts Neues, was Jesus wagt, aber es ist für uns etwas Neues, weil es mit uns ganz konkret etwas zu tun hat. Und wenn man versuchen könnte zu definieren, was bedeutet Jüngerschaft, könnte man das so machen. Ein Jünger ist jemand, der den Wunsch und die Absicht hat, sich von einer bestimmten Person prägen und verändern zu lassen. Er möchte dem Vorbild seines Lehrers folgen und in seinem Sinne handeln. Das bedeutet es, Jünger zu sein. Ein Jünger ist jemand, der den Wunsch und die Absicht hat, sich von einer bestimmten Person prägen und verändern zu lassen. Er möchte dem Vorbild seines Lehrers folgen und in seinem Sinne handeln. Das heißt, Jüngerschaft ist dann, das Leben so eines Jüngers zu führen. Diesen Weg, der hier beschrieben wird, ganz bewusst zu gehen. Und klar, für uns ist es sicherlich bewusst, von wem wir uns da prägen lassen wollen. Wer die Person ist, auf die wir uns ausrichten wollen, und zwar Jesus Christus. Und ich möchte dazu uns im Kolosserbrief zwei Verse vorlesen. Kolosser 3, die Verse 1 und 2. Wo Paulus das eben auch deutlich macht. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, also einem Leben als Jünger, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Das bedeutet nicht, dass wir mit unseren Gedanken nur in den Wolken hängen, aber das bedeutet, dass wir unser Leben hier von Christus her denken und nicht vom Leben hier auf dieser Erde her, mit dem, was dieses Leben hier anbietet und uns vorgaukelt und uns bewusst machen möchte, sondern von Christus her. Das ist die Grundhaltung eines Jüngers von Jesus. Aber wie wird man nun ein Jünger? Wie kann das passieren? Was ist nötig, um auf diesem Weg der Jüngerschaft zu gehen, um ihn zu betreten? Und dazu möchte ich drei Gedanken weitergeben, drei Schritte, die dafür nötig sind. Und der erste Schritt ist enorm wichtig dabei. Der erste Schritt ist, dass du für dich klären musst, wie du zu Jesus stehst. Denn erst wenn du das für dich geklärt hast, kannst du überhaupt anfangen, dich auf Jesus einzulassen. Kläre, wie du zu Jesus stehst. Das mussten die Menschen in der Zeit von Jesus auch. Es gibt da eine ganz bemerkenswerte Geschichte im Evangelium nach Johannes. Und ich möchte daraus einige Verse vorlesen. Johannes 6, die Verse 59 bis 66. Jesus ist da mit seinen Jüngern unterwegs und er hat vorher 5000 Männer satt gemacht. Plus Familie, also wahrscheinlich so um die 15.000, 20.000 Menschen. Und die warten jetzt darauf, dass er wieder Brot schenkt. Und sie haben Erwartungen an Jesus und Vorstellungen. Und jetzt fordert er sie heraus durch das, was er sagt. Und ich werde später noch lesen, was er sagt, aber ich möchte erstmal die Reaktion, den Schluss dieses Erlebnisses vorlesen. Ab Vers 59. Dies alles lehrte Jesus in der Synagoge von Kapernaum. Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung. Wer will sich so etwas anhören? Jesus wusste, dass selbst seine Jünger empört waren und fragte sie deshalb, nehmt ihr schon daran Anstoß? Was werdet ihr erst sagen, wenn ihr seht, wie der Menschensohn dahin zurückkehrt, woher er gekommen ist? Gottes Geist allein schafft Leben. Ein Mensch kann das nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist und bringen das Leben. Aber einige von euch glauben wir trotzdem nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer nicht an ihn glaubte und wer ihn später verraten würde. Deshalb, so erklärte er weiter, habe ich euch gesagt, keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater ihn zu mir führt. Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Dabei herrschte ein Missverständnis vor bei den Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Die sind ihm gefolgt, die haben auch gesehen, was er tut. Aber sie hatten eine gewisse Vorstellung von dem, wer dieser Jesus ist. Und Jesus macht hier bewusst und deutlich, eure Vorstellung von dem, wer ich bin, ist falsch. Ihr müsst euch bewusst machen, wer ich in Wirklichkeit bin. Ihr müsst euch Klärung verschaffen darüber, wer ich bin. Und dann passiert es, als ihnen bewusst wird, mit wem sie es da zu tun haben, dass ihnen das nicht passt. Viele der Zuhörer wenden sich ab und verlassen Jesus an diesem Punkt. Und Jesus bleibt mit einer kleinen Gruppe zurück. Und Jesus macht ihnen deutlich, in dieser Situation, wer er nicht ist. Jesus macht deutlich, wer er nicht ist, nämlich Jesus ist nicht einfach ein freundlicher Wundertäter. Jesus ist nicht der nette Rabbi von nebenan, der durch das Land zieht, der Kranke heilt, der Brot vermehrt. Heute würde man sagen, Jesus ist nicht das gute Vorbild eines netten Christenmenschen. Jesus ist nicht ein netter, harmloser Mensch. Jesus ist nicht eine blanke Leerstelle für das, was wir gerne in Jesus wiederfinden würden. Und da packt man gerne alles rein, was man selbst für gut und richtig findet, in das Leben von Jesus. Jesus wehrt sich dagegen. Jesus bricht mit diesen Erwartungen und Vorstellungen ganz radikal. Und ich möchte euch lesen, was er sagt, was so eine Debatte da auslöst. Und zwar ab Vers 53. Darauf erwiderte Jesus, ja, ich versichere euch, wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Nur wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken, denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut der lebensspendende Trank. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Das ist das, was diese Debatte ausgelöst hat, wo die Menschen sich gefragt haben, sollen wir ihn aufessen? Was meint er damit? Das ist erstmal bizarr, was Jesus hier sagt. Das müssen wir so wahrnehmen. Es ist bizarr, wenn man Jünger dort ist, Jesus nachfolgt und dann sagt er, ihr müsst mich aufessen, damit ihr ewiges Leben habt. Natürlich waren die Leute erstmal schockiert, vor den Kopf gestoßen und mussten sich klar machen, was haben wir da eigentlich für einen Menschen vor uns? Jesus bricht mit den Erwartungen der Leute, die da sind. Sie haben erwartet einen netten Wunderheiler, einen, der ihnen unendlich viel Brot schenkt, damit sie keinen Hunger mehr haben. Und Jesus macht deutlich, mir geht es um etwas anderes. Mir geht es darum, dass du dein Verhältnis zu Gott klärst durch mich und dass du dich mir ganz auslieferst. Darum geht es mir. Jesus bricht mit unseren Vorstellungen. Jesus lässt sich nicht in Watte packen. Jesus lässt sich nicht in ein Format, in ein bequemes, einfaches Format pressen. Jesus ist, wer er behauptet zu sein. Kein Wunderheiler von nebenan, kein freundlicher Gutmensch, sondern Jesus ist der Mensch gewordene Sohn Gottes. Jesus ist gekommen, um am Kreuz für deine Schuld zu sterben. Jesus ist gekommen, damit du dein altes Leben hinter dir lassen. Und Jesus ist gekommen, damit du von ihm ein neues Leben erhalten kannst. Das ist Jesus Christus. Das ist es, um wen es geht. Und du bist erstmal herausgefordert, für dich zu klären, wie du jetzt zu diesem Jesus, so wie er sich selbst vorstellt, wie du zu ihm stehst. Wie hältst du es mit Jesus, wenn er sagt, ich und der Vater sind eins. Ich bin Gott. Und es gibt drei Reaktionen, die möglich sind. Und ich bin wirklich überzeugt, es gibt im Grunde nur diese drei, wenn man diesen Selbstanspruch von Jesus vor Augen hat. Drei Optionen. Die eine ist, dass du sagst, der ist ein Lügner. Dieser Anspruch stimmt einfach nicht. Und Jesus wusste das, aber er wollte gerne die Menschen für sich beeindrucken. Und er hat das deshalb erzählt, um eine Gruppe um sich zu sammeln und um Eindruck zu schinden. Das ist eine Reaktion, zu sagen, Jesus ist ein Lügner. Er wusste, dass es nicht stimmt und er hat es trotzdem gesagt. Die zweite Reaktion ist, Jesus ist ein Irrer. Jesus glaubte, dass er Gottes Sohn ist, auch wenn es nicht stimmte. Und das ist einfach dann ein Zeichen dafür, dass er irre war, geistig umnachtet. Und der dritte Punkt ist, du reagierst mit seinen Jüngern zusammen und drückst das Bekenntnis aus, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Das heißt, du bist der, von dem du behauptest, dass du der bist. Es stimmt, was du sagst, Jesus. Und ich frage dich, gibt es eine andere Option, wenn du diesen Selbstanspruch von Jesus siehst? Entweder lehnst du seinen Anspruch ab und dann musst du sagen, er lügt oder er ist ein Irrer. Oder du sagst, nein, es ist richtig. Und dann kannst du bekennen, du bist Gottes Sohn. Kläre, wie du zu Jesus stehst. Das ist der erste Schritt. Du musst dir erstmal für dich selbst bewusst machen, mit wem habe ich es da zu tun. Das ist die Voraussetzung dafür, dass du überhaupt erst in den zweiten Schritt kommen kannst. Und der zweite Schritt lautet, entscheide dich dafür, dem Ruf von Jesus zu folgen. Jesus hat im Laufe seines Dienstes die Menschen immer wieder vor die Wahl gestellt. Immer wieder auch zur Entscheidung herausgefordert. Jesus ist unglaublich unbequem. Jesus ist unbequem, weil er dich dazu herausfordert, eine Entscheidung zu treffen. Du musst dich entscheiden, wie du zu Jesus stehst und was du jetzt dann daraus für dich als Konsequenzen ziehst. Jesus hat die Menschen aufgerufen, sich zu entscheiden. Ein paar Zitate dazu aus der Bibel. Jesus erwiderte, folge mir nach, lass die Toten ihre Toten begraben. Eine Aufforderung. Und der Mensch, der aufgefordert ist, muss entscheiden, will ich diesen Weg gehen oder nicht. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm nach. Jesus antwortete ihm, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen, so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Entscheidungen treffen, alles aufgeben und Jesus hinterhergehen. Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen, da traf er Philippus und Jesus sagte ihm, folge mir nach. Jesus ist unbequem. Denn Jesus fordert dich dazu herauf, Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Diese Freiheit hat Gott uns geschenkt als Menschen. Aber diese Verantwortung nimmt er uns nicht ab, sondern er ruft uns ganz bewusst in diese Verantwortung hinein, unser Leben bewusst zu gestalten. Und die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst, ist die, ob du dem Ruf von Jesus folgst. Jesus braucht keine Beisteher oder Zuschauer. Jesus braucht keine Fans, die von der Seite klatschen. Dafür ist er nicht Mensch geworden. Jesus fordert die Menschen auf, sich von ihm prägen und verändern zu lassen. Jesus möchte, dass wir aus der Komfortzone rauskommen. Jesus ruft uns auf, unseren risikoarmen Bereich zu verlassen und ins Risiko zu gehen, ihm nachzufolgen. Jesus möchte, dass wir aus dem Quark kommen. Und er möchte, dass wir ihm hinterhergehen. Folge mir nach. Nicht den Stars in dieser Welt, nicht den Politikern, die Versprechen machen, die sie nicht halten. Nicht dem Geld, das dir Versprechen macht, das es nicht halten kann. Nicht der Schönheit, die Versprechen macht, die sie nicht halten kann. Nicht anderen Menschen, die Versprechen machen, die sie am Ende irgendwann nicht halten können. Sondern Jesus, der dir keine Versprechen macht, die er nicht halten kann. Folge mir nach. Und dieser Ruf von Jesus, den er persönlich mit seinem eigenen Mund ausgesprochen hat damals an die Jünger, die ihm gefolgt sind, an die sich für ihn entschieden haben, und das waren nicht alle, die er gerufen hat. Dieser Ruf von Jesus ist auch heute noch genau so da. Da hat sich nichts verändert. Nur seine Stimme hat sich verändert. Er spricht diesen Ruf der Nachfolge durch uns aus. Unser Auftrag ist es, schon mal als Vorgriff, Menschen in die Nachfolge zu rufen. Und dieser Ruf gilt jedem, der hier sitzt, genau so auch heute noch. Komm und folge Jesus nach. Jesus bietet dir ein neues und ein unvergängliches Leben an. Ein Leben mit einem erfüllenden Sinn, mit einer Ausrichtung, mit einer Orientierung und vor allem mit einem Ziel. Und dieses Ziel ist nicht die große Dunkelheit, sondern dieses Ziel ist ein Leben in Ewigkeit an seiner Seite. Und wenn du für dich geklärt hast, wer Jesus für dich ist, und wenn Jesus für dich kein Lügner und kein Irrer ist, dann bleib nicht an der Seitenlinie stehen. Bleib nicht auf den Zuschauerrängen sitzen, sondern mach dich auf den Weg. Lass dich von Jesus leiten. Lass dich von Jesus prägen und verändern. Lass Jesus deinem Leben vorangehen, in ein anderes, in ein neues Leben voran. Und das ist der dritte Schritt. Lass dich von Jesus leiten und dein Leben von ihm verändern. Und diesen dritten Schritt betrachten wir in der nächsten Predigt, wenn es darum geht, was es heißt, als Jünger zu leben. Da kommt es dann drauf an, was bedeutet das überhaupt, ein Jünger zu sein im Alltag? Was bedeutet das, Jesus nachzufolgen im Alltag? Aber das ist der dritte Schritt. Lass dich von Jesus leiten und lass dein Leben von Jesus verändern. Jünger werden von Jesus in die Nachfolge gerufen, nachdem sie geklärt haben, wie sie zu Jesus stehen, und dann seinem Ruf folgen. Lasst uns Jünger von Jesus sein und ihm nachfolgen. Amen.